und dann uns immer selber fragen, bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen. Ich fahre den ganzen Tag nur Fahrrad und habe mir eine Weste gekauft, wo ein Meter Abstand, Ausrufezeichen und Dings. Aber nur weil ich jetzt vielleicht gerade in Rente bin und bin aber fast 20 Jahre lang über die Autobahn als Vertreter gefahren und bin aber jetzt, weil ich jetzt Fahrradfahrer bin, bin ich jetzt hier die Polizei.
Ich war schon äußerlich relativ radikal, gemessen an dem Elternhaus, was ich hatte. Aber zum Glück haben es meine Eltern auch völlig, ja, die haben es einfach hingenommen. Die wussten, das gehört dazu. Aber inhaltlich war ich nicht so.
Deswegen finde ich alles, was ich so mache, in Ordnung und habe lieber mit den ganzen Fehlern, die ich gemacht habe. Das sind meine Fehler gewesen und kann ich auch anderen Leuten nicht in die Schuhe schieben oder so.
Alles, was ich mir aufgebaut habe, wenn das wegbricht, was bleibt am Ende noch übrig? Bin das ich oder ist es das, was ich immer glaubte sein zu wollen?
Weil ich auch schon mit 12 Vespas hatte, obwohl ich die noch gar nicht fahren durfte. Und Mofas. Und ein Alpha Spider habe ich mir gekauft mit 13.
Ein Alpha. Ehrlich?
Nee, ein Alpha GTV. 300
Krass! I am what I am. And what I am needs no excuses. Würdest du sagen, dass du dich so, wie du jetzt bist, komplett selbst angenommen hast?
Boah, ist das eine schwere Antwort.
Ja, eben hast du mir schon mal so eine schwere Frage gestellt.
Ja, aber weißt du, ich habe jetzt auch ehrlicherweise, ich hab geahnt, dass du mir diese Frage stellst. Und ich würde so gerne eine richtig schöne Antwort
haben. Aber man weiß es dann nicht so richtig, ne?
Irgendwie, das ist die Antwort. So ganz spontan würde ich sagen...
Kein Ratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.
Ah, Coffee is ready. Ich freue mich. Es ist einfach lecker, so ein Cappuccino zu trinken, finde ich. Zu Beginn einer Folge. Wie schön ist das denn?
Ja, ich bin aber der Typ, der sich ein Butterbrot schmiert und dann am Sofa ankommt und ist nicht mehr da. Oder ich hole mir was zu trinken und bin auf dem Weg zum Wohnzimmer und es ist leer.
Ach du, also du machst es und dann whoop, wird das so wie bei einer
unterwegs,
Eierschlange.
Unterwegs Eierschlange? Ich kann es nicht unterwegs einfach liegen lassen auf dem Teller, ja. Wenn ich mir überhaupt einen nehme, weil ich nehme angeblich nie einen Teller. Ne? Ich mache ja alles krümelig zu Hause. Ich bin ja angeblich der alles dreckig macht. Egal.
Oh, AGBs. Machen wir mal Paartherapie.
Nee, AGBs durchscrollen, akzeptieren, drücken. Ist in Ordnung. Ich hab meine Rolle auf Platz 13 hinterm Toaster gefunden.
Wir sind alles schon direkt gut. Beim Titel. I am what I am.
I am what I am. Auch manchmal I drauf. I am.
Also, du kommst echt dann gar nicht mehr mit dem Brötchen an, weil du machst dir erst dann, wenn der Heißhunger da ist. Und deswegen ist es sofort nix, weg.
Wenn ich es auf den Heißhunger schieben würde, ich bin einfach der Butterbrot-Typ. Ich liebe Butterbrot.
Nein, du bist der kleine Hunger. Das bist du ja wirklich.
Tütchen auf, drüber, fertig.
Ist so, ne? Ja, hast du Werbung gesprochen. Ja.
Ja, wer weiß, wie lange noch, ne?
Ja. Ja. Nein, also unser Thema heute ist Selbstannahme. Selbstannahme finde ich, also ich habe diesen Vorschlag gemacht.
Und wir haben gerade lange drüber geredet, ob das ein Thema ist.
Ja, Mario war sich da gar nicht so sicher, weil er sagt, das ist total komplex. Mario, komm, schnapp dir mal das Mikrofon, weil du hast dich damit schon intensiver auseinandergesetzt. Ich meine, wir haben ja alle unseren Charakter. Du dein, ich mein, Martin sein. Meine Idee war eigentlich, ich erinnere mich an die Zeit als Kind, dass ich mich manchmal gefragt habe, weil ich habe ja andere wahrgenommen, aber warum bin ich eigentlich ich? Also dass ich so als Seele in meinem Körper, was heißt gefangen bin, aber ich habe eine eigene Identität und ich konnte, also eigentlich der Gedanke ist immer noch heute nicht wirklich aufzulösen für mich. Ich weiß, dass mich das total fasziniert hat, dass ich Sven Pistor bin und nichts anderes. Und das war der Anfangsgedanke, dass ich darüber einfach mal gerne reden würde. Und das hat ja auch was mit Selbstannahme zu tun, weil man, statistisch habe ich etwa 80 Jahre, glaube ich, in meinem Körper zu leben, ja, mit meiner Seele. Dann kommst du ja eigentlich zum Thema Selbstannahme, wo du sagst, okay, ich bin ein Charakter mit allen Schattierungen. Ich habe ja gute Seiten und ich habe auch schlechte Seiten. Und dann bin ich ganz schnell beim Thema Selbstannahme. Und das fand ich war mal ein spannendes Thema, um das mit euch zu besprechen.
Ich glaube, die Frage ist ja primär, wann ist dieser Zeitpunkt gekommen, dass du dich gefragt hast, wer bin ich eigentlich? Weil ich glaube, die ersten Jahre im Teenageralter, ja, da findet man sich. Das ist die Findungsphase, wo du halt so sagst.
Jeden Tag jemand anders.
Da bist du jeden Tag jemand anders.
Ja.
Und dann kommt ja irgendwie die Phase, ach, du hast gerade die Schule hinter dir. Du wirst gucken, was will ich denn mal werden? Welche Rolle, welches Kostüm ziehe ich mir denn an? Oder ne, wer möchte ich denn am Ende sein? Und dann hasselst du eigentlich die ganze Zeit und dann kommen andere spannende Sachen. Du heiratest vielleicht Familie, dann ist Existenz, Eigentum und ne, du baust das Schloss immer höher. Und dann, glaube ich, kommt irgendwann der Punkt, wo du eine Art von Druck spürst oder denkst halt so, Moment, war das schon alles oder ist es das? Macht mich das glücklich, macht mich das nicht glücklich? Und dann überlegt man, glaube ich, Moment mal, wenn das jetzt alles wegbrechen würde, was bleibt denn da noch übrig? Und dann kommst du ja dazu, zu überlegen, wer ist das eigentlich, der das hier aufgebaut hat? Ist dieses Kostüm, ist dieser Anzug, den ich mir angezogen habe? Ist es das, was ich eigentlich wollte, dass du reflektierst? Warum komme ich immer wieder in Situationen, die mich triggern? Also triggern ist jetzt das falsche Wort, darf man ja nicht so inflationär benutzen, aber die an mir kratzen, sodass ich halt denke so, ach, diese Situation kommt mir bekannt vor. Eigentlich mag ich die nicht, aber irgendwie passiert mir das immer wieder. Oder gibt es irgendwelche Erwartungshaltungen, die ich nicht erfülle? Und ist es jetzt meine Schuld? Ist es nicht meine Schuld im Thema Beziehungen, in Freundschaften? Ne, das ist alles eine Rolle. Es ist sehr komplex quasi. Es ist eine Rolle und ist diese Rolle, die ich damals, als ich noch kleiner war, gefällt mir die immer noch? Mhm. Habe ich mir die wirklich ausgesucht oder hat mich mein Umfeld dazu gemacht? Und wenn das alles, was ich mir aufgebaut habe, wenn das wegbricht, was bleibt am Ende noch übrig? Bin das ich oder ist es das, was ich immer glaubte sein zu wollen?
Okay. Ja, das sind ja wirklich viele Dimensionen. Aber keine widersprach eigentlich, also dahinter steht ja schon sowas wie, wenn du damit mit dieser Beobachtung deinen Frieden machen willst, dass sich Dinge so verändern. Das ist ja der Lebenslauf. Du hast ja, es gibt ja, ich glaube, diese Pavlovsche Bedürfnispyramide. Erst muss ich irgendwie erstmal was in den Bauch zu kriegen, dann irgendwann schicke Klamotten zu haben, dann habe ich vielleicht Reichtum angehäuft und die letzte Stufe bei dieser Bedürfnispyramide ist ja im Prinzip die postmaterielle Phase, also wo es dir gar nicht mehr darum geht. Aber eigentlich geht's ja um Selbstannahme, weil nur wenn du irgendwie Frieden mit dir selbst machen kannst, oder? Kommst doch zu dem
das
Punkt.
Das große Ziel.
Und das war so die Idee davon. Das widerspricht ja nicht dem Verlauf, den du eben skizziert hast, Mario. Ja. Hattest du den Gedanken als Kind auch, Martin? So dieses, warum bin ich eigentlich ich? Also wirklich diese ganz einfach, ich fand die total faszinierend. Ich bin aufgewachsen in einer Familie mit sehr viel Liebe, habe meine Mutter wirklich über alles geliebt und tue es auch bis heute. Und ich wollte gar nicht in eine andere Situation und so. Und trotzdem weiß ich, dass ich vor ihr da stand und mit so einem Juchzen, so einem kindlichen Juchzen vor ihr Fragen stand und sie diese Frage nicht beantworten kannte, aber mir nur gesagt hat, es war wunderbar, dass du bist. Aber ich wusste ja, ne? Mhm. Kennst du diesen Moment, hattest du es als Kind?
Ja, da muss man sich versuchen, natürlich auch dran zu erinnern. Bei mir ist, glaube ich, eher so eher negativere Situationen bleiben da hängen, weil ich weiß noch, dass ich mich als Kind schon sehr okay fand. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich glaube, ja? Also ich war ein sehr, sehr glückliches Kind. Ich habe sehr viel Fantasie gehabt, ich habe Sport über alles geliebt, ich habe in meinem Kinderzimmer ich habe die komplette Weltmeisterschaft da nachgespielt, ich habe Wimbledon da komplett nachgespielt mit dem Tennisball gegen die Wand und habe die Linien mit Malerkrepp auf dem Boden gemalt und das hat auch Dings und Aus und Becker gegen Lendl, gegen Edberg und keine Ahnung was und so und ich hatte auch eine sehr, aus meiner damaligen Sicht eine sehr glückliche Kindheit, weil meine Eltern auch unfassbar lieb zu mir und so zu meiner Schwester waren und so. Aber ich bin immer angeeckt als Kind. Also ich habe immer nur eigentlich mir diese Frage gestellt, weil anscheinend stimmte ja doch was nicht, weil ich als Kind gemobbt worden bin oder als Kind auf der Straße mal eins aufs Maul bekommen habe, weil ich der war, der ich war. Weil vielleicht vermeintliches Opfer. Oder wenn Eltern sich mal eine Zeit lang nicht verstanden hat, dann fragst du dich als Kind, ja, das liegt ja anscheinend an mir, weil sie streiten sich ja unseretwegen ja sehr oft. Mhm. Ja, also das bleibt jetzt eher so bei mir hängen. Und dann die nächste Phase als Jugendlicher, ich fand mich da auch total nett, weil ich war ja immer nett zu allen. Ich war immer nett zu allen. Und das war vielleicht auch manchmal nicht so das Gute, weil vielleicht hättest du auch eher mal nicht so nett sein sollen und ne, da bin ich ja eher angeeckt, dass ich, das geht doch bis heute noch so, ganz kurz jetzt nur, dass ich bis heute noch immer noch sage, ich selber bin wirklich, ich glaube, ich wäre glücklicher als Hüttenwirt oder als in den Bergen und würde jeden Tag meine Arbeit machen, und weil ich einfach unfassbar glücklich mit mir selber bin.
Ja, ich glaube, das ist
bei dir. Aber ich kriege es halt immer nur von außen. Also, ne, warum bin ich denn mein Leben lang immer verlassen worden von Frauen? Warum haben die mich immer betrogen? Weil ich so nett war? Ich habe keine Ahnung.
Ach, war das so?
Ja. Mhm. Das ist einfach ein Fakt. Also ich weiß, es ist jetzt auch keine Heldengeschichte, die man so erzählt, aber habe ich jetzt auch kein Problem mit.
Aber da ist ja die.
Ich sag heute Gott sei Dank, denn ich bin dort, wo ich jetzt bin.
Aber wenn du dein Idyll beschreibst, das ist ja in der letzten Folge hast du gesagt, ich träume davon, diese Berghütte da in Österreich zu haben, oder? Ne? Also zieht dich ja immer wieder in die Reizarmut. Also wenn du das beschreibst,
total.
Das Idyll von dir ist ja eigentlich ein Bach. Eine Brotzeit, die du herrichten musst, und ein Gang über die Alm, und dann sieht man am Abend, während man sein Kaltgetränk da trinkt, die Rehe, die dann da stehen und dann wieder in den Berg gehen.
Klar, es wird jetzt erstmal vermittelt, das Klischee des Klischees, so wie der Fjord bei dir mit
Nein, aber Reizarmut ist es ja.
Aber bei mir ist vor allen Dingen auch darum, weißt du, wenn ich die Menschen kenne, bei dir ist ja, wenn du mir erzählst von Schweden zum Beispiel, und ich höre dir da sehr, sehr gerne zu, wenn du da zum Beispiel erzählst, wenn ich das jetzt erzählen darf, wenn du dann mal da bist und guckst, ob es ein sehr bekannter Musiker, Kumpel von mir, der sagt, Martin, ich muss uns gucken, ob die Heizung noch auf Mallorca an ist. Mhm. Dann heißt das sein Spruch mit, ich muss mal raus.
Ja, klar.
Ich muss einfach mal Dings, und ich muss mich da mal in so einen Café setzen, und ich muss mal eine andere Sprache hören, und ich muss mal Dings.
Ja.
Und bei dir ist es so, dass du dann da bist und dich da mit den Herren da in der Sauna triffst oder im Angeln gehst.
Ja.
So. Und bei mir ist es, weil es geht dir gar nicht um den, weil du kannst auch hier in die Sauna gehen, du kannst auch hier mal an den See fahren, in Ruhrsee oder was weiß ich, sondern es geht einfach mal darum, einen anderen Raum zu kriegen. Bei mir ist es die Art der Bayern oder Österreicher oder, habe ich in Jahren kennenlernen dürfen, und ich merke dir, dass dieser Charakter oder diese Einstellung zum Leben, die Leute da haben, zum großen Teil, weil natürlich auch andere Seiten da, aber dass die mir einfach sehr nahe liegen, dass diese ehrliche Freundschaft, dieses selbstverständlich, wenn wir sind morgen da und, weißt du,
das ist es.
Guck mal als Beispiel, da war mal Riesenregen. Ich habe Dreharbeiten gehabt, es hat geregnet, und ich bin ja, das ist ja ein ganz doofes Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es passt, egal, ich erzähl's. Es regnet, und wenn es da regnet, dann regnet es richtig so. Und es war klar, und es ging die Sirenen. Und ich in meiner Ferienhaus, ich habe einen Geländewagen gehabt damals, einen Land Rover Discovery, der getuned war, wo man auch, weil ich auch immer ins Gelände gefahren bin. Also alles klar, ich sammle mich da, ich weiß, die werden sich jetzt da an der Feuerwache sammeln. Also bin ich da hingefahren, weil es für mich selbstverständlich ist. So. Und habe mich mit den Dorfbewohnern da, und ich habe gesagt, hier, ich weiß nicht, was ich tun kann, aber ich habe ein geländefähiges Auto. Ja, und dann haben wir die ganze Nacht sind wir da rumgefahren und haben irgendwie immer durch Wasser. Ich habe aber jemand anderen fahren lassen und so. Und das ist das so, wo ich Gemeinschaft, wo man nichts großartig sagen muss, wo es einfach selbstverständlich, dass man so, weißt du, und deswegen komme ich immer auf die Berge und diese, weil ich mag diese Stille da oben, dass du da oben sitzt und das eben nicht das Meer.
Martin, ich kann dich hundertprozentig verstehen. Also ich habe ein paar.
Das ist ein Klischee, klar, das ist realitätsfremd auch zum Teil.
Wieso ist das realitätsfremd?
Ich komme vom Baggerloch.
Nein. Das ist das ist einfach auch schön. Ich war ja auch ein paar Mal Bergwandern da in den Alpen. Es ist ja traumhaft da am Watzmann, zweithöchster Berg von Deutschland. Wenn du da im Berchtesgadener Land da oben die Ingolstädter Hütte und ich habe da auch meine Bergwandertouren gemacht. Und du gehst da rum, dann siehst du erst Fundensee, den wirst du kennen. Höchstgelegen, das ist immer der kälteste Ort Deutschlands, ist der Fundensee, weil der da oben liegt. Und wenn du da bist, das ist ja einfach
geht
toll.
Vor allem aber nicht nur um Natur, aber selbst wenn du da in den Billa gehst, der den Namen überhaupt nicht wirklich realistisch hat, Billa, der Supermarkt, der nicht billig ist, aber dann da so, grüß dich, dann ist dann, weißt du, und du ein gutes Gespräch führst.
Schon beginnt der Urlaub für dich.
Ja, aber weißt du, weil die Leute kennst, ach, servus Martin, bist du wieder da, es ist ja wunderbar, wie geht's den Kindern und bla bla bla. Ja. Und das ist klar so ein bla 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 bla, aber es die Leute fragen die Frage echt. Es ist so echt und dieses, und dann denke ich mir auch so, wenn ich jetzt hier in der Zeit leben würde und wohne, ich bin dann da immer 3-4 Monate gewesen auch, ne?
Ja, ja.
So, und dann saß du dann da bei denen abends so, und was habe ich nicht, wir haben dann nicht auf der Zither gespielt und haben Hausmusik gemacht, sondern wir haben PlayStation zusammen gespielt. Genauso wie das, was ich bei den anderen gab. Aber warum habe ich das so toll gefunden? Weil da hast du mich nämlich drauf gebracht, weil du gesagt hast, ja, man, hast du mal Auszeit. Warum habe ich diese Dreharbeiten zu den Bergrettern gerne gemacht? Ich war gezwungen, auch Pause zu machen, weil abends war mir auch mal, neben dem ganzen Schreibarbeiten, die ich sonst immer gemacht habe, ich habe mich mit einem Bauern getroffen, hab PlayStation gespielt.
Was du eben gesagt hast, hat mich hellhörig gemacht, weil ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, dass du als Kind fast nie widersprochen hast, immer Leuten gefallen wolltest und so. Und das ist ja so ein Thema, was sich durch die ganzen Podcasts ziehst, dass du eigentlich sagst, okay, ich versuche, dass es allen gut geht. Also du stehst auf und also du würdest auch hier den Raum betreten, würdest sagen, geht's euch gut? Kann ich irgendwas machen für euch? Du bist so ein Kümmerer eigentlich als Typ, ne? Jetzt komme ich aber zu einem Punkt, weil da geht's ja dann auch um Auflehnung und so. Wenn ich zurückblicke, Stichwort I am what I am. In meinem Teenageralter gab es eine äußerliche Auflehnung. Da hatte man seine Role Models. Meins war Robert Smith von The Cure und was weiß ich. Irgendwas brauchte man ja als Teenager, ne, um sich irgendwie auch abzugrenzen. Ich glaube, das ist ja, das ist ja klar, dass jede Jugendkultur ihre Abgrenzung braucht. Das heißt, ich war schon äußerlich relativ radikal, gemessen an dem Elternhaus, was ich hatte. Aber zum Glück haben es meine Eltern auch völlig, ja, die haben es einfach hingenommen. Die wussten, dass das gehört dazu. Aber inhaltlich war ich nicht so. Und wenn ich heute sehe, dass junge Leute einfach aufstehen und sagen, ich widerspreche dir, ist mir egal, ob du schon 50, 55, 80 bist, ich bin anderer Meinung, dann finde ich das ganz toll. Die hat es immer schon gegeben, die Leute. Ich war auch nicht in diesem Team. Ich habe, also jetzt mittlerweile sage ich schon sehr oft, was ich denke. So, weil ich denke, warum sollte ich da mit hinterm Berg halten? Jetzt, I am what I am, das ist meine Meinung. Ja, und es ist vielleicht nicht immer mehrheitsfähig. Und es war auch nicht immer zuträglich in meiner Karriere, bin ich ganz sicher. Das ist so. Das aber ich finde irgendwie beim Blick in den Spiegel, das gefällt mir dann schon besser, weil ich denke, das ist so die Version, die ich jetzt mittlerweile bin. Und das ist relativ nah an meinem Charakter, mit allen guten und auch schlechten Seiten. Als Teenager war ich eher so kompensiert. Also äußerlich auflehnend, weil das ging, das verhandelte man so, dass so, aber dieses Ducken vor Autoritäten und so, das hatte ich schon ziemlich. Und diese Befreiung hat bei mir sehr spät erst stattgefunden, muss ich sagen.
Ja, und ich bin eigentlich auf mein späteres Leben ein bisschen trainiert worden, weil ich habe immer dann gemerkt, wenn ich an einer Stelle mit der Autorität nicht weiterkam, also mit der mir vorgegebenen, sprich Lehrer, oder ich habe auch schon sehr früh angefangen zu arbeiten, mit 12 Nebenjobs zu machen.
Ne, mit 12?
Ja, ganz ehrlich. Mhm. Ich habe einfach durch meinen Vater, der eigentlich gelernter Handwerker war, dann war man da auf einer Baustelle, hat man Lappöhrchen gemacht und dann, der Sohn hat da gerade Ferien, also wir waren ja nie im Urlaub. Ich habe auf Baustellen gearbeitet irgendwie und habe da Mauern eingerissen und habe da Schutt weggetragen und habe gemacht, was ich auch gar nicht so schlimm finde jetzt ehrlich, das ist auch jetzt keine tragische Geschichte, sondern ich habe dafür natürlich auch ein bisschen Kohle bekommen und habe mir dann einen Auspuff gekauft für eine Vespa oder so, weil ich auch schon mit 12 Vespas hatte, obwohl ich die noch gar nicht fahren durfte und Mofas. Und einen Alpha Spider habe ich mir gekauft mit 13.
Ein Alpha. Ehrlich?
Ein Alpha GTV. 300 D-Mark. Ein Alpha GTV für 300 D-Mark. Aus den 80ern, den GTV. Ja. Der hatte so große Rostlöcher neben der Motorhaube. Würde ich nie vergessen. Egal. Andere Geschichte. Nee, ich meine nur, jetzt bin ich wieder total abgelenkt, weil ich was von einem Auto erzählt habe.
Ja, das ist so, ne?
Autos, nein, aber, genau. Aber immer wenn ich gemerkt habe, ich kam an einer Stelle nicht weiter, habe ich den Leuten was vorgespielt, dass ich dann zu meinem Ziel kam. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Vorarbeiter hatte, ich dachte, nee, wir müssen es doch ganz anders machen, wir haben hier Zeitverschwendung. Dann bin ich dann hingegangen und gesagt, hör mal Chef, ich hab mir nochmal gedacht, du hattest recht, sollen wir das nicht so und so machen?
Ja,
diese Manipulation, aber das habe ich schon als Kind schon gemacht und bei den Lehrern, die habe ich auch ziemlich manipuliert bis zum Gehtnicht.
Ja, das ist ja auch ein relativ einfacher Trick zu sagen, okay, ich komme jetzt durch die Tür nicht rein, okay, dann gehe ich halt ums Haus rum und da ist ja ein Kellereingang, dann breche ich da ein, derjenige wird es nicht merken, weil er die ganze Zeit. Das ist im Leben
etwas. Ich finde ganz toll, wenn
Kinder. Wir sind kein Ratgeber, wollen wir nicht sagen, aber das ist ein ganz guter Tipp, oder?
Ach ja, ist egal. Ich bin ja auch total happy, wenn ich mein Kind dabei erwische, dass es lügt. Weil ich denke mir so, wenn das eine gute Lüge war oder ein Flunkerer war, dann denke ich so, da ist aber einiges los im Kopf gewesen. Wie haben die denn jetzt hier als Kinder zusammengearbeitet, dass ich jetzt wirklich denke, dass ich darauf reinfalle und ich feiere das total ab und sitze da so und darf eigentlich pädagogisch überhaupt nicht sagen, warte mal, ihr habt euch jetzt die Story, du hast jetzt extra die Pampers da, damit, was geht denn hier ab? Und alle einen roten Kopf, nein, weil es draußen keiner ein Raumschiff und so, ich feiere das total ab. Ja. Also unser unser Lehrer, Herr Schetter, liebste Grüße, ich hoffe, er ist noch da, wo er ist. Er hat immer gesagt, bitte, nee, nicht der war das, das war der Mathelehrer, ich habe aber den Namen leider vergessen, gesagt, ich animiere euch dabei, wenn wir den Test schreiben, zu fuschen. Bitte schreibt euch Spickzettel, schreibt euch Dings, aber ich laufe durch die Reihen, wenn ich euch erwische, gebe ich euch eine 6. Aber die beste Vorbereitung auf einen Test ist, diesen ganz kleinen Fuschzettel zu schreiben, weil du den bis zur letzten Sekunde und bitte.
Hast du dir auch mal Fuschzettel?
Ich war perfekt. Aber
da gab es diese Stabilo-Stifte, mit denen du ganz fein, du auch? Wir schütteln die Hand. Nein, Stabilo und dann gerade bei so Geschichten.
Mit der Mine, ne? Ja, wo man die Mine so rausgehauen hat.
Ganz klein, also Mikrofisch sagt Leuten, die jung sind, überhaupt nichts mehr, aber das sind so Karten gewesen, die konntest du unter so eine Lupe reinmachen und dann auf dem Bildschirm sehen, Mikrofisch. Also das war nahe Mikrofisch, was ich da auf die Fuschzettel gemacht habe.
Da könnte James Bond, hätten alle einpacken können. Goldfinger. Pass auf, darf ich den Tipp des Jahrhunderts raushauen? Weil ich auch nicht mehr, man könnte mir meine Scheine bei Jura auch gar nicht mehr jetzt, weil bei Jura, da darfst du auf keinen Fall. So, pass auf, der große Trick war, du hast ja die Blätter selber mitgebracht. Du hast in der Mitte musstest du einmal falten und dann musstest du schreiben.
Bei Prüfungen.
So, was habe ich gemacht? Ich habe weiß auf weiß ausgedruckt.
Weiß auf weiß ausgedruckt?
Ja, pass auf, ich habe mir einen Text, den ich also, ne, Fuschsachen.
Nein!
Ich hab weiß auf weiß ausgedruckt.
Und dann?
Nein, pass auf, und dann habe ich das, weil wenn jemand durch die reingegangen ist, war das ein weißer Zettel. Also war das quasi der nächste Zettel, den ich drunter liegen hatte. Den darfst du natürlich nur nicht mit abgeben. Aber in der Not frisst der Teufel fliegen. Wenn du das so ein bisschen gekippt hast gegen das Licht, hast du die weiße Tinte, oder? Ich habe im Grauen mit einem
Tintenstrahl. Weißer Tintenstrahl.
Weißer Tintenstrahl auf weißes Papier gedruckt und man hat es nicht gesehen.
Nee, wie geil ist das denn?
Ja, oder ich habe halt einfach mit einem, wenn mal wieder so ein Student einfach mit Zeitung vorne saß, der auch extra so, dass man nicht offen, man konnte schon so ein bisschen, aber wenn einer so ganz doof war, den hat er dann natürlich rausgeworfen und 6. Aber dann habe ich so mit dem Bleistift, konnte ich dann immer so ein bisschen, dann kam der Text so rüber. Und Fakt ist, ich musste aber trotzdem nicht drauf gucken, weil in dem Moment war ich das so gut perfektioniert. Oder ich hatte, letztes Tipp dazu, das waren ja immer Linien, ne? Ich habe das in ganz klein ausgedruckt, aber in Linienform. Das heißt, diesen weißen Zettel Linien. Das war aber der Text. Von ein bisschen weiter weg sah es aber aus, als ob das einfach nur Linien waren. Nein, das war der Text.
Ja, geil.
Du musst da offensiv mit umgehen.
Ich kann dir eins empfehlen. Ich
kann auch jemanden rufen, ohne zu reden.
Ach so, in der Klasse, wenn es keiner hören darf und du eine Frage hast bei 3b, die Lösung, ne, dann, ja klar. Nein, also ich war auch ein guter Sichtfuscher in der Klasse. Ja, ich konnte schon über 2, 3 Bänke, konnte ich schon Dinge lesen und auch aufmerksam machen auf mich, ne, also bei Kolleginnen und Kollegen. Du musst ja auch im Anbahnen der Klassenarbeit, musstest du ja so Allianzen
bilden.
Ne? Und auch so, ja, da war auch...
Ich war sehr beliebt. Ab der 9.
Ja, weil du gut warst und dann saßen sie alle bei dir.
Weil ich immer geholfen habe auch. Das war Ehrensache.
Ja, mein Tipp an dich ist, wenn du auf sowas stehst, das Spionagemuseum in Berlin. Warst du da schon?
Oh, da wollte ich unbedingt hin. Das ist auch eine
Enigma.
MoMA mal vorgestellt.
Enigma, diese Entschlüsselungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg ist da ausgestellt. Ja. Die wurde ja dann gehackt von den Engländern, Gott sei Dank. Das war ja so eine
Kodierungs... Gibt sogar einen Film drüber.
Ja. Wie hieß der? Robert Harris oder so hieß der, glaube ich. Ja. Gibt es auch einen Krimi oder Thriller. Stimmt. Guter Film über den,
der
die entwickelt
hat.
Wenn
du gesagt hast, es gibt auch ein schwedisches Volksstück, das musst du dir unbedingt machen.
Nee. Aber das ist auch so ein ganz tragischer, diese Turnbull-Rollen, ne, waren das doch so ein Mathematiker, der diese Logik aufgebaut hat und der hatte ein relativ tragisches Leben, wurde aber posthum auch noch von der Queen in den Ritterstand gerufen. Aber ja.
Auch hier an der Stelle ein kleiner Aufruf an euch, falls ihr solche Tipps habt. Wie habt ihr gefuscht? Schickt uns das an redaktion@diekeinratgeber.de, weil das würden wir dann gerne mal, weil wir haben auch mal vor, demnächst ein kleines Fazit zu ziehen durch unsere ganzen Podcasts, eure Reaktionen und was daraus, weil ich bin auch von diversen Leuten auch schon angesprochen worden aus meinem Bekanntenkreis, die auch Dreckstories rausgehauen haben. Da sind auch ein paar nette über dich dabei gewesen.
Oh Mann. Wir sind bei unserer Folge I Am What I Am. Du hast eben was ziemlich Interessantes gesagt. Warum haben mich eigentlich immer die Frauen verlassen oder mich.
Wie war es denn bei dir?
Genau, ich will jetzt einfach mal auch auf diese Seiten kommen, wo ich denke, ich begegne immer wieder Mustern, die ich in meinem Leben vielleicht nicht so toll finde. Ich, also keine Ahnung, ich Was ist, nee, also verlassen, nee, das war es eher nicht. Das ist jetzt total schwer, weil das ist ein ziemlich intimer Moment. Mhm. Ich glaube, dass ich, also ein Talent ist Improvisation, aber ich finde, Improvisation geht ja auch Hand in Hand mit, ich muss improvisieren, weil ich nicht vorgebaut habe, richtig. Also es gibt ja die Leute, die alles planen und denen kann nichts passieren. Und so war ich zum Beispiel selten. Also ich werde, je älter ich werde, desto genauer werde ich und auch fleißiger. Aber ich war nicht unbedingt immer der Allerfleißigste. Ich bin mit einer Band auf eine Bühne gegangen und da waren vielleicht 3 Songs wirklich geschrieben und die letzten 2 waren dann auch nicht mehr wirklich gut. Aber die spielte man dann auch.
Frage stellen. Mhm. Aber wenn ich mit dir spreche, ich finde ja, bin ein großer Fan vom von der Bundesliga-Konferenz. Ja. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Da habe ich dich auch gesagt, Mensch, du bist das und so. Mhm. Weil ich dich auch in der Stimme sofort erkannt habe. Und da sagst du mir aber, da ist wirklich, du bereitest dich ja wirklich extremst auch vor auf so einen Spieltag. Oder ist das nicht so? Doch. Da ist was anderes. Eine Vorbereitung ist ja, etwas anderes.
Ne? Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Also wenn du auf die Bühne gehst, ich kann das nicht vergleichen mit meiner Sendung, weil ich habe da großen Respekt vor dir als Künstler, weil du musst ja im Prinzip dein ganzes Programm schreiben. Du musst aus dir selbst heraus etwas entwickeln und das performen und du bist ja, das ist ein sehr verletzlicher Moment, weil wenn Leute dann vielleicht nicht lachen oder es blöd finden oder so, dann greift das ja schon irgendwo einen Kern an. Du wirst immer deine Rolle haben und ich weiß nicht was, aber es wird dich, wird was mit dir machen. Bei mir ist es so, bei dieser Liga-Live-Sendung zum Glück liegt die meinem Charakter sehr, weil du musst improvisieren. Das habe ich immer schon machen müssen. War einfach so, ja, weil ich zum Beispiel Klavierstücke vor Kirchengemeinden spielte, die waren aber so halb geil, weil da musst du versuchen, so viel wie möglich draus zu machen, aus irgendeinem Bela Bartok-Ding, was aber jetzt irgendwie auch nicht so mega sauber gespielt war, aber ich habe es dann durchgezogen und dann irgendwann, also, weißt du, was ich meine? Bei Liga Live ist es so, dieses Improvisationstalent, das habe ich, es heißt, dieses Unplanbare, was in 2 Sekunden ist irgendwas erfordert, was ich jetzt aber noch nicht weiß, dann weiß ich, was ich zu machen habe. Das ist Handwerk, das kann ich mittlerweile total gut. Also das heißt, die Vorbereitung ist eher so über die Jahrzehnte größer geworden, weil ich so diese Erfahrungen über all die Jahre gesammelt habe. Und das, was ich wirklich drauf schaffen muss, sind die Partien, die Ergebnisse, die aktuellen Themen in dem Verein. Das ist also dann wirklich inhaltliches Handwerk, aber das musst du im Fußball mittlerweile tagtäglich verfolgen.
Das ist schon krass. Das ist
mir früher bist du samstags in den Sender gefahren, hast gesagt, okay, jetzt lese ich mal die Zeitung und telefoniere so 2, 3 Jungs ab und dann weiß ich schon genug für den Nachmittag. Mittlerweile ist es ja ein statistischer Overload. Wir bekommen ja so Mappen, Statistikmappen, da musst du dich fast von befreien, weil was interessiert mich irgendwie Statistik XY, wenn das Spiel doch so einfach ist und es nur um Siegen und Verlieren geht. Also jetzt komme ich endlich, du hast vielleicht eben gemerkt, dass ich deiner Frage ein bisschen ausgewichen bin, ja, mit wo liegen eigentlich bei dir so die Dinger? Ich glaube, jetzt habe ich's, ich habe jetzt den Punkt, der wirklich für mich sich verändert hat. Ich find's immer blöd, wenn ich zu sehr auf mich selber gucke. Also so mich selber in den Mittelpunkt meines Lebens stelle und also nur von mir aus Dinge sehe. Und wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin und gedanklich woanders bin oder mich gar nicht in die hineinversetzen kann, sondern mir erzählt jemand etwas, was ihm gelungen ist, dass ich mich damit vergleiche und das auf mein Leben beziehe und dann
so schätzt du dich ein?
Nein, das ist eine Schattenseite meines Charakters. Also oder ein Teil von mir, dass ich, wenn ich Dinge höre, die auf mich beziehe dann. Ne?
Weil es dir jemand mal gesagt hat oder weil du es selber davon
auch... Ich weiß nicht. Ich weiß nur, und das ist wiederum das Positive, dass ich da auch echt an mir gearbeitet habe. Da freue ich mich auch, dass ich ja Freunde habe. Also nicht, dass das ein pathologischer... Ich glaube, viele haben von uns das Problem, dass sie sich mit anderen vergleichen. Das fängt ja an der Ampel...
Hast du das mal als Feedback
bekommen? Nee, habe ich nicht.
Oder wie bist du denn darauf gekommen?
Weil ich das selber... Ich bin selber auf den Punkt gekommen. Was macht dich eigentlich jetzt unglücklich? Dein Kühlschrank ist voll, du hast einen schönen Job, ich bin wirklich glücklich liiert, habe meine Familie, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch, freue ich mich sehr drüber. Und trotzdem gibt es Dinge, mit denen ich unglücklich bin und denke so, also erstmal fängt es an, das anzunehmen, zu sagen, ja, es ist, kann nicht alles. Ne? Also wenn ich heute zum Beispiel sage, es geht mir gut, Martin, dann hätte diese Antwort, der 20-jährige Sven hätte die gegeben, weil der 20 ist im Portemonnaie, ich habe heute Abend ein Date und in der Schule komme ich auch irgendwie durch. Dann hätte ich gesagt, mir geht's gut. Wenn ich heute sage, es geht mir gut, hat dieses Gut alle Farben. Dann habe ich ja schon, ne, weißt du, dann...
Da hast du schon gefiltert eigentlich auch.
Nein, was heißt gefiltert? Dann kann es ja sein, dass an dem Tag irgendeine blöde Diagnose kommt oder also irgendein Scheiß und trotzdem sage ich heute, es geht mir gut. Das heißt, das ist ja auch irgendwie Selbstannahme, dass das Leben halt so ist, ja. Aber ich bin da selber drauf gekommen, weil ich mir dachte, ich will doch glücklich sein. Und ich bin dann ehrlich gesagt am glücklichsten, wenn ich an meinen Mitmenschen interessiert bin. Also wenn ich wirklich sage, okay, das Umfeld gefällt mir und ich bin an meinen Mitmenschen interessiert, an dem, was die mir erzählen, dann bin ich glücklich. Und das ist etwas, wo ich denke, cool, also das ist, kostet ja nicht viel, das ist nur ein Perspektivwechsel, der mir viel gebracht hat, also mir wirklich viel gebracht hat.
Aber jetzt ist es, ein Leben ist ja auch immer ein Weg und der formt ja einen Charakter.
Ja.
Wenn du jetzt dem Sven Pistor mit 20 begegnen würdest, gäbe es irgendwas, wo du sagst, pass auf, Jung, dat und dat, für die Zukunft, weil wir lernen ja aus Fehlern auch, ne? Mhm. Also ich bin ja das Paradebeispiel eigentlich, versuche bis heute aus Fehlern zu lernen. Mhm. Gäbe es irgendwas, was du dem jungen Sven sagen würdest, mit dieser Erkenntnis jetzt, wäre das ja dann quasi ja theoretisch, dass du denkst, ey, hör mal mehr auf dich und hör den Leuten mal mehr zu oder so.
Naja, man kommt ja immer wieder zu diesem Ding zurück.
Oder den und den Fehler machen wir besser nicht.
Boah, also auf ins Leben. Also eigentlich, doch, ich hab mal irgendwie, genau, wirklich, geh raus, hab Spaß, folge deinen Träumen, aber sieh auch zu, dass dein Kühlschrank immer voll ist. Das würde ich dem jungen Sven, glaube ich, sagen. Und sei ein verlässlicher Mensch und achte auf deine Mitmenschen. Das würde ich sagen. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht so so selbstlos, finde ich, dieses Ding. Verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt hier nicht so ein Mahatma Gandhi für Fußgänger, der also nur die anderen und so.
Nein, aber komm ja gar nicht
ich
rüber.
Aber im Interesse an anderen, ich versuche mir zu merken, zum Beispiel, ich bin durchschnittlich vergesslich, aber Dinge, die mich nicht interessieren, die putzen sofort wieder aus dem Kopf raus. Also ich kann Namen, egal, alles weg, sofort
bei
weg.
Mir genau
sofort
so.
Weg. Ja, Frank. Aber ich bin total glücklich, wenn ich relaten kann zu Leuten, die mir wichtig sind. Wenn ich nachfragen kann, hör mal, du hattest doch das und das Ding, wie war denn das? Also das macht mich glücklich, weil ich merke, ach, dass die Reaktion ist auch so, ach du wirklich, du interessierst dich ja für mich. Ja, und dann, dann beginnt eine Struktur irgendwie tragfähig zu werden. Und da sage ich, I am what I am, weil ich jetzt wirklich in der aktuellen Version so sein will. Und da
du bist wahrscheinlich auch so ein Typ wie ich, du vergisst jeden Geburtstag, aber du kannst dem anderen aber eher sagen, sag mal, du warst doch letztes Jahr da und dann im Urlaub, da war da nicht, oder du warst ja letztens beim Arzt, wie sieht's denn da aus?
Ja, das ist bei mir auch so, das ist für mich schlimm, vergesse ich immer.
Magst du, bist du auch Typ Geburtstag, nett, dass du dran denkst, aber wir müssen nicht großartig thematisieren. Weil die Leute sich dann Umstände machen, also das ist für mich ganz komisch.
Nein, ich erwarte nichts.
Ich habe auch als Kind leider nie Geburtstag gefeiert, aber meine Eltern, nee, leider nicht. Also nicht, weil sie wie bei Pocher irgendwie mit erwachet an der Tür standen und geklingelt haben, sondern wir haben es einfach nicht, wir waren dann essen. Aber meine Eltern wollten nie diesen Kindergeburtstag-Kram. Ja, wir haben keine Zeit. Und so. Und das war als Kind schon tragisch, ne? Weil du wolltest, ich war leider auch nicht dann mehr so auf vielen Geburtstagen eingeladen. So, ne? Heute ist das ja voll das Game. Dann ist das ja eine normalen, so wie wir, kannst du dich erinnern, Geburtstage, wie wir sie gefeiert haben, man ist dann dorthin gegangen, da gab's Fritten mit Bockwurst, man saß am Tisch, dann ist man zum Kinderzimmer, dann haben die Eltern sich ins Wohnzimmer gesetzt und du warst im Kinderzimmer, hast mit den anderen gespielt, bis sie gesagt haben, so, wir gehen jetzt.
Ja, aber das war mega.
Und heute ist das so, weiß nicht, wartet mal, Kinder, Dings, Robbie Williams kommt jetzt noch um 18 Uhr und dann haben wir ja die echten Darsteller von Herr der Ringe, die uns ein Theater Stück spielen und alle bitte verkleidet sein. Und hier habt ihr euren Rucksack dabei, kommt ihr mit dem Lastenfahrrad, weil wir haben ja noch so viele Geschenke für euch.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Selbstoptimierung. Ja, dass das Normale nicht gut genug ist. Das ist ja klar.
Aber ich finde krass, was du sagst.
Inwiefern?
Naja, dass dich das besonders glücklich macht, am Leben der anderen teilzuhaben, indem du...
Nein, weil ich mich selber ja kenne. Ich finde mich selber, es ist ja schön. Also ich habe auch meine Ziele und ich freue mich auch. Ich mache auch Dinge für mich und erlebe das auch als schön. Und das ist sehr erstrebenswert. Aber ich kann dann wirklich sagen, ich interessiere mich dafür, dass irgendwie der Sohn eines Kumpels, der macht jetzt vielleicht dem nächsten Work and Travel in Australien und interessiert sich. Und wenn ich den aber treffe, drei Monate
ja
später...
An dein Leben, ne? So, weil du warst ja auch in Amerika.
Wie auch immer, dann weiß ich genau, ey, Alter, und ich, vielleicht sind wir auch so, dass wir das zum Ausdruck bringen. Also ich glaube schon, wenn ich mich treffen würde, als junger Sven, würde ich denken, oh, da ist einer, der mich sieht und der erstmal interessiert ist an mir. Wie viele Erwachsene waren nicht an dir interessiert eigentlich? Na, und das ist ein abschreckendes Beispiel, finde ich, wenn du dich zurückbeamst, wie viele Erwachsene eigentlich nicht wirklich an dir interessiert waren. War vielleicht auch eine andere Zeit. So will ich aber nicht sein. Und wenn ich dann fange darüber zu reden mit demjenigen, über Work and Travel, Australien, und ich weiß, dann redet man natürlich nicht über Australien, sondern eigentlich über diese Phase im Leben, nach Motto, ey, was hast du denn da vor? Was ist denn deine Idee? Und so. Und das finde ich immer total schön. Auch für mich selber. Also nicht, dass der vielleicht meine Träume leben muss, das würde ich ja niemals irgendwie, Quatsch. Aber jemanden bestärken in seinen Träumen ist doch nicht verkehrt. Und dafür muss ich ja wissen, was mein Gegenüber überhaupt ist und sagt und macht. Und ehrlich gesagt, das finde ich spannend im Podcast. Ich habe letztens Sting, ich finde ja Sting als Musiker schon ziemlich prägend. Der hat irgendwie über KI philosophiert, ist ja ein studierter, ein schlauer Mann. Und dann hat er gesagt, okay, die KI macht ja alles kaputt, selbst die Welt der Anwälte kann ja KI, Rechtsprechung, bla bla bla, wird ja alles irre. Das, die nächsten, ja, die, du sagst so, aber die KI übernimmt zurzeit sehr vieles, ne? Aber einen coolen Gedanken hatte er bei diesem, da Antwort auf KI der Menschheit, also KI versus Menschheit und Emotion, was wir sind, sagt er, vielleicht wird es darauf hinauslaufen, dass es die Communities stärkt und die Leute wieder näher zusammenrücken und sie sozusagen sich der Zwischenmenschlichkeit bewusst werden in diesem ganzen KI-Wahnsinn, dass das die Menschen wieder enger zusammenbringt. Und diesen Gedanken fand ich schon ziemlich stark. Der wohnt ja ein Jahr aus da in New York. Da werden sich schon einige über KI und Menschheit Gedanken machen. Und der wird ja auch in seinen Zirkeln diskutieren. Also diesen Gedanken nehme ich schon mal mit und denke darüber nach. Worin liegt die Zukunft der Menschheit eigentlich dann? Die Frage wird ja schon gestellt dann.
Ja, absolut. Also welche Situation und vor allem in was für großen Schritten sich ja jetzt unsere Zeit verändert. Jetzt überleg mal, ne, also wenn wir mal in unsere, wir waren ja jetzt in vielen Phasen dabei, ne? Also ich fange mal an bei Mauerfeld, Handy, Internet. So, was das für große Sprünge sind.
Ja. Also digitale Revolution.
Dann ist der nächste Schritt erst wieder die KI gewesen jetzt, weil die KI ist auch nochmal so ein prägendes Ding. Also gerade was nochmal die Gesellschaft und so komplett auch nochmal so ein bisschen.
Ja, dazwischen Lehman nochmal, ne?
Lehman Brothers, genau, diesen ganzen
subjektives Kram. Gefühl der Sicherheit, Immobilien. Richtig, so.
Und jetzt kommt wieder
Zukunft.
Krieg mit einmal, also das sicher geglaubte
Corona.
Ne, wir haben keine Bunker mehr. Jetzt diskutieren sie darüber, dass wir zu wenig Bunker haben. Und so. Also ich meine, ne, dann oh, Corona, genau, auch so ein Beispiel. Und wir waren bei, und das will ich auch nochmal sagen, ich sage auch manchmal zu Jugendlichen, ey, Leute, redet mal mit mir, fragt mich mal aus, weil ich komme echt aus vielen Epochen, die werdet ihr in der Zukunft vielleicht nochmal anders haben. Aber ja. Nur mal also als Witz, vielleicht im Moment kann man auch drüber lachen, aber wir haben uns noch verabredet. Ja, machen wir. Nee, wir haben uns verabredet. Das heißt, wir treffen uns heute Abend um 20 Uhr da und haben nicht 10-mal miteinander geschrieben, sondern wir sind einfach da gewesen. Eine Art Verlässlichkeit der Freundschaft. So, dass man da ist, wenn man auch da ist.
Ja, man rief an und sagte, ich weiß noch genau, da habe ich letztens mal nachgedacht, ey, mein Vater, Gott hab ihn selig. Da hatte ich, wir hatten einen Opel Kadett und ich war auf einer Party im Westerwald mit dem Schlüssel, den ich dann natürlich auf der Party verloren hatte. Und dann natürlich. Stand der Schlüssel da. Das war der Hauptschlüssel. Dann gab es aber noch den Ersatzschlüssel. Ich habe es meinen Eltern nicht gebeichtet, weil die waren weg. Und dann bin ich irgendwie nach Köln und dann wieder zum Westerwald und habe mit dem Ersatzschlüssel den Kadett zurückgefahren. Und dann sind wir irgendwie Schlitten gefahren gewesen in Astenberg oder ich weiß gar nicht wo. Ne? Habe ich wieder den Kadett genommen mit dem Ersatzschlüssel. Hatte den in meiner Hose. Und am Abend, als wir zurückfahren wollten, war der natürlich weg. So. Und dann habe ich meinen Vater angerufen
Und damit, wie du Grufti da stand. Münz, so, Mann,
ja, ja, ja. Münzfernsprecher musst du ja 2 Groschen oder 3 Groschen, ne? Dann ruf mal an. Ruf mal wieder an oder ruf mal an. War doch die Claim von, genau, von der Telekom damals oder, genau, Post. Und dann rufe ich an. Ja, Papa. Man hat ja dann irgendwie 8 Minuten, um das zu, nee, Ferngespräch noch weniger, vielleicht 2 Minuten. Und ich habe ihm erzählt, ich habe ihm die Situation geschildert. Und ja, du musst uns abholen, sonntags, nachmittags, ne? Und dann, ja, alles klar. Und habe ihm nur die Adresse durchgegeben. Und dann war ich da, ohne dass ich irgendwie das navigieren konnte oder nochmal. Ja. Ich wusste, okay, in 1,5, 2 Stunden wird er da sein. Und irgendwann mal bog dieser alte Mercedes da um die Ecke. Mein Vater stieg ziemlich schmallippig aus dem Auto, mhm, ja, und sorgte
da
dafür, dass
wir da... Kilometer war es angefressen, Alter, das kannst du mir glauben. Da war nochmal 2
Aber das war damals
Raststätten-Klo dazwischen.
Früher hat man sich verabredet. Wir treffen uns am 19.05. um 18 Uhr an der Spanischen Treppe in Rom. Da treffen wir uns.
Überleg mal, es gab auch mal jetzt mal was anderes. Wie viele Pärchen kennst du, die sich über Tinder kennengelernt haben? Und früher hieß das bei uns Kirmes.
Das ging ganz, ja, genau.
Weil er ist mal aus dem Brautschau gegangen, weil das ist so Jaguarbahn.
Jaguarbahn.
Dabei sein. Und dann hat man geguckt,
freitags. Vor allem hinten in dem dunklen Bereich.
Genau, oder? Nee, dann vor allem, weil man hat freitags wurde es aufgebaut, dann rumgelte man dann schön rum. Samstags standen die auf der anderen Seite, du auf der anderen Seite, hat man geguckt, dann hat man sich endlich getraut, sie anzusprechen. Dann fuhr man auch, weil jeder wusste, was passiert. Ja. Durch die Fliehkräfte, ne?
Du musstest immer außen sitzen, das war wichtig.
Du musst außen sitzen,
und
weil sie ist...
Arm aufspannen und dann...
Dann kam sie zu dir geflogen und dann war das Ding klar. Und heute hat man 9 Kinder. Und so, aber weißt du, allein das, auch ins Schwimmbad fahren und man war dabei und man hat dann den Leute ins Schwimmbad getroffen. Und heute ist es halt, die tun mir halt alle auch leid, wegen dem ganzen Mobbing über Internet und sowas. Keine Ahnung, da konnte man wenigstens doch quer über den Schulhof gehen und sagen, was habe ich gehört? Was habe ich gehört? Paff! Ende. So, und jetzt ist so, er hat gesagt, und dann sind sie eigentlich schon bei Love Island angemeldet.
Ja, ja. Aber um nochmal zurückzukommen zu der aktuellen Ausgabe von Martin. Ja, I am what I am. And what I am needs no excuses. Würdest du sagen, dass du dich so, wie du jetzt bist, komplett selbst angenommen hast?
Boah, ist das eine schwere Antwort.
Ja, eben hast du mir schon mal so eine schwere Frage gestellt.
Ja, aber weißt du, ich habe jetzt auch ehrlicherweise, ich hab geahnt, dass du mir diese Frage stellst und ich würde so gerne eine richtig schöne Antwort
geben. Aber man weiß es dann nicht so richtig, ne?
Irgendwie, das ist die Antwort. Weil so ganz spontan würde ich sagen, ich finde nur diese Schwierigkeiten, die ich ganz oft beruflich habe, die müssen echt nicht sein. Und dann müsste man das ja dem Außen eine Schuld geben und dann müsste eine Art Frust haben. Und ich möchte alles bloß kein Frust, weil... bringt überhaupt nichts, weil ich ändere keinen dadurch oder sonst irgendwas. Und deswegen finde ich alles, was ich so mache, in Ordnung und habe lieber mit den ganzen Fehlern, die ich gemacht habe, das sind meine Fehler gewesen und kann ich auch anderen Leuten nicht in die Schuhe schieben oder so. Oder weil letztendlich ist es ja doch noch letztendlich ein bisschen erfolgreich gewesen, aber mit dem ganzen Kram, den ich mache, es wird auch schnell abgetan als Kokettiererei. Ja, du sagst immer, du bist nicht einfach, nein, es ist ja mein Körper, es ist ja mein Denken und weil gefühlt habe ich Wetten, das gefühlt moderiert, gefühlt habe ich LOL erste Staffel gemacht, gefühlt habe ich, weil ich da hingehöre, verdammt nochmal. Mhm. Aber ich bin's nun mal nicht und ich will aber auch nicht da sitzen. Nee, es hat seine Gründe, die glauben nicht an dich, aber ein paar Leute glauben mehr nicht an dich und du bist auch für andere reduziert. Bist du nur der Dennis Assert? Ich denke, ja, dann aber trotzdem guck dir dein verschissenes Kackleben noch an. Ich will trotzdem nicht du sein mit deinen Millionen, Alter. Es ist mir, verstehst du, weil ich...
Aber guckt man dann gut, auch, ich meine...
Das ist jetzt nur das Berufliche, weil...
Ja,
und
eben,
jetzt komm, aber lass mich den Bogen stellen. Lass mir den Bogen stellen, damit ich was richtig stelle. So, und ich hab's gelernt oder versuch's auf den Lernen, weil der Beruf ist mit dem Privaten leider mehr verknüpft, als man will, weil ich gehe nicht irgendwo in ein Büro, ohne das despektierlich zu meinen, um 17 Uhr und ich lasse meine Arbeit da liegen, mhm, und gehe dann in mein Privatleben und bin im Tennisclub und ich bin in den und ich lebe durch mein Privat, durch mein Vereinsleben und durch mein Dingsleben und fahre dann 2x im Jahr in Urlaub, sondern es ist halt so, dass ich im Urlaub sitze, wenn ich ihn mache und muss mich mit meinem Beruf beschäftigen. Ja, ja. Ich muss halt immer 1,5 Jahre alles im Voraus planen, aber ich habe es wirklich geschafft und das ist meine Mission gewesen, weil ich habe einen ganz krassen Einschnitt gehabt, auf den ich leider nicht so sehr gerne auf eingehen, der war gesundheitlich und da bin ich wachgerüttelt worden und habe ich gesagt, für was? Du musst gucken, dass du das versuchst zu trennen und das ist mir gelungen, weil wenn ich privat bin, bin ich privat und da bin ich ultra glücklich und deswegen, wenn du mich so fragst, sage ich dir ganz klar, ja. Ich bin ganz zufrieden mit mir. Ich will nichts anderes haben als mein Privatleben. Und das ist das Beste, was mir je passieren könnte. Und deswegen ist mir das Berufliche, ärgere ich mich, weil es dazugehört, ja, weil dann wäre ich ja auch nicht ich. Mhm. Weil ich finde auch, la la la, es wäre so wie so Augen zu machen. Nein, ich habe keine Angst. Aber ich gehe da offensiv mit um. Mein Arzt sagt dann auch so, dafür sind aber Werte alles super. Also so ein Stresstyp, wie sie sind, müssten auch viel schlechtere Werte. Nein, sind sie nicht, weil ich sage, das ist ein positives Ding. Ich stimme den Kampf gerne an. Also wieder schlechte Nachrichten, hier bla bla, hier was ich gebe, KSK nicht bezahlt, bla 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 bla. Ja, nehmen wir den Kampf wieder an und dann geht der Kampf täglich ab. Aber nur der Lotto spielt, kann auch Lotto gewinnen.
Ja, also du stehst nicht an einer ganz anderen Stelle, also von der Stelle, wo du gern stehen wolltest. Ich glaube, wenn das Delta so groß ist, du musst das eine machen und träumst ein Leben lang von etwas anderem. Ich glaube, das ist eine Anleitung zum Unglücklichwerden. Also wenn dieses Spannungsfeld zu groß wird. Also du bist ja mit vielem, was du machst, genau da, wo du sein willst. Und das ist ja im Zweifel dann kurz vorm Auftritt mit Lampenfieber hinter der Bühne und man fragt sich, warum machst du das? Aber du machst es ja, weil es dich fasziniert und du genau das willst. Dann ist es ja so, dass...
Weil das Wesentliche und das Schöne ist, wenn ich Menschen treffe, die was Ähnliches machen, die sind ultra erfolgreich, haben die aber eine Sache nicht, zum Teil, ich will jetzt mal Misserfolg oder nicht erreichter Erfolg, ist auch ein Spiegel und reduziert dich auf das und du musst halt gucken, dass du aus die Kraft aus was anderem noch ziehst und dadurch filtert sich aber daraus, was du wirklich willst. Ich sag dir, eine Grugerhalle zu spielen, 8.900 Leute, war damals für mich unglücklich. Ich stehe aber heute und am Samstag bin ich, glaube ich, in Hamburg jetzt, also wenn es ausgestrahlt ist, wäre ich da schon gewesen, im Zentralkomitee. Der Laden ist halt voll, alles gut, aber das sind jetzt 350. Dann würde man ja von einem Abstieg sehen. Aber nein, ich bin aber heute glücklicherweise nicht wie damals und saß da in diesen Katakomben und noch eine Minute, noch durch Gott, und bin danach erstmal zusammengefallen, sondern ich bin heute glücklich, weil ich freue mich auf den Abend, ich freue mich auf die Leute da vor Ort, die dort arbeiten, mein Auto da zu parken, auf die Leute, die dort sitzen und denen Spaß zu bereiten.
Aber dann
und das erfüllt mich mehr als sonst irgendwelche Kohle. Und
aber dann
ich kann das aus einer Ehrlichkeit raus sagen und es ist nicht gelogen.
Dann sind wir auch an dem Punkt eigentlich, wo wir uns doch treffen, wo du sagst, es geht mir jetzt um das, was ich da erlebe, auch mit meinen Mitmenschen erlebe, mit dem Publikum, egal ob jetzt 8.000, 80.000,
obwohl ich es gerne nochmal hätte, man nebenbei noch.
Ja, mit Sicherheit. Also das nochmal, ne? Also dann mit dem, was du jetzt weißt, nochmal. Das war halt diese Hype-Nummer, wo das richtig abging, ne?
Genau.
Und du dir vorkamst wie in so einer Raketenabschussrampe und du dachtest, hoffentlich fliegt die Kiste mir hier nicht irgendwie um die Ohren.
Deswegen habe ich auch ein bisschen Verständnis dafür, die manche Leute, die auch immer einen Kopf verlieren irgendwie, weil drumherum sind die alle seltsam zu dir. Mhm. Das sehe ich heute gerade. Und ich verurteile sie noch nicht mal, weil das anscheinend auch so normal ist. Aber wenn ich so mir vorstelle, dass manche Leute da jahrelang das so haben, dass sie wahnsinnigen Erfolg haben und die haben immer einen Stab um sich rum von 3 Beratern, 5 Managern, ich übertreibe jetzt mal, und die erzählen denen nur immer, wie toll sie sind und sie machen alles möglich. Ja. Nein, du musst mal auf die Fresse fallen, weil dass du einfach auch mal weißt, ey, bleib mal auf dem Vlog. Wir sind in Deutschland. Hier gibt es sowieso keine Stars. Es gibt hier keine Stars. Wir haben ein ganz anderes. Wenn du hier Star wirst, wirst du sofort wieder runtergeholt.
Ah. Ja. Ja, ja.
Das gibt es hier. Fußballer sind Stars. Aber hier in Deutschland ist als Künstler hast du eine Art Rolle. Mhm. Und wenn du dann zu groß, dann holen sie dich alle schnell wieder runter und so. Und damit musst du halt dann auch mal klarkommen, dass die Halle eben nicht mehr voll ist. Und da wird auch sofort drüber berichtet, dass die Halle nicht mehr voll ist. Und dann wird es auch gleich gesetzt mit, du bist schlecht.
Mhm. So. Ja, das setzt du ja in deinem Kopf auch erstmal. Also das erstmal für dich richtig einzuordnen und das nicht auf dich persönlich zu beziehen, das ist ja fast unmöglich. Also eine Zeit lang, das wird einen umgraben. Also auch wenn man eine schlechte Kritik liest, das gibt's ja auch. Zum Beispiel, aktueller Fall. Im Spiegel.
Danke, dass du es erzählst. Ich habe mich nicht getraut, es zu erzählen.
Nein, das fand ich, ich will es einfach mal erzählen. Das ist mein Vorgänger in meiner Sendung, der hieß Dietmar Schott und der ist 88-jährig, leider verstorben. Und ich habe Dietmar gekannt und bin sein Nachfolger und mache das beim WDR mittlerweile länger, als er es gemacht hat. Also wir sind bislang erst drei, die es gemacht haben. Das war Kurt Brumme, dann kam Dietmar Schott, dann kam ich. Natürlich hat sich die Funktion von Radio verändert im Laufe der Jahrzehnte, aber naja, es ist schon, glaube ich, hier im Westen eine recht prägende Sendung. Jedenfalls haben wir da die erste Sendung gehabt, nachdem Dietmar von uns gegangen ist. Und dann haben sich natürlich alle Zeitungen nachrufen darüber ausgelassen oder zu Recht auch ihn gewürdigt natürlich. Und der Spiegel, und das fand ich schon ziemlich arm, muss ich ehrlich sagen, da machst du einen Rückblick auf das Leben eines Reporters und dann steht da noch der Halbsatz drin, ja, und sein Nachfolger, der immer versucht, launig die Sendung zu machen. Launig ist im Journalistenduktus eigentlich nichts anderes als eine Beleidigung der Absolut. Oberflächlichkeit, immer so ein bisschen. Und dann sage ich mir, okay, also im ersten Moment dachte ich, das verletzt einen dann. Und dann im zweiten Moment dachte ich, ja, natürlich, ich mach's anders, als er es gemacht hat. Also wenn er nicht zu diesem Punkt käme, dann wäre ja auch irgendwas falsch. Zumindest fällt auf, dass ich es anders mache. So. Aber es ist natürlich total arm, in einem Nachruf so einen kleinen Kick noch zu geben. Aber geschenkt.
Kanntest du den Ort, weil das ist mal das, was mich immer interessiert, der das geschrieben hat, bist du dem jemals begegnet?
Ich glaube, es kann schon sein. Ich glaube, der ist ja auch, du.
Fragt man sich da selber, habe ich dem irgendwas getan?
Na, so. Ist es auch egal. Es ist mir, da Stichwort I am what I am. Mhm. Dann habe ich aber in der Sendung dann einfach auch meinen persönlichen Nachruf gemacht. Ich glaube, ich kannte ihn und das war wirklich persönlich und, glaube ich, angemessen. Und dann rutscht es mir in der Postproduktion dann, als das alles gesagt war, schon frage ich rhetorisch in die Regie, ja, war das launig genug, Leute? Ich meine, beim Nachruf, sehr klar. Na, mhm. Da wurde ich mal kurz bissig, weil das verletzt einen schon ein bisschen.
Sind wir aber alle.
Ja, aber dann war es für mich auch wieder gut, weil ich den Wert meiner Arbeit mittlerweile schon sehe. Also das, was irgendwie als launig beschrieben wird, dass man vielleicht Dinge leicht aussehen lässt oder daraus eine Sendung macht oder ein Happening und vielleicht auch Menschen glücklich und vielleicht nicht klassischsten Sportjournalismus liefert, sondern ihr werdet es hier im Podcast mitbekommen, mich interessieren sehr viele Dinge und ich finde Sport aber total gut als, ich sag mal, ja, Oberfläche, um vielleicht verschiedene Dinge zu verhandeln. Wir haben darüber gesprochen, auch in Folgen schon, was jetzt gerade in Düsseldorf passiert und was Menschen eint und so, die Rolle vom Fußball und so. Das ist ja auch etwas, das ist die Summe von Talenten, die man hat. Also Selbstannahme hat ja auch was mit, das kann ich zu tun. Und das, was ich mache, kann ich. Ich kann in 15 Sekunden in einer Live-Sendung Übergänge schaffen, die wirklich vielleicht nicht immer super sind, aber in der Regel sind sie solide und manchmal ist da ein richtig guter Gedanke hinter. Und das ist echt schwer, aber dieser Wert davon wird nicht gesehen, sondern es wird dann als launig beschrieben. Und das ist etwas, wo ich denke, du hast überhaupt keine Ahnung, halt die Fresse.
Danke, das ist so, aber ich hole die ganze Zeit schon so Luft, weil ich hätte, weil wir beide haben ja das Problem, dass wir uns immer nicht ausreden lassen, aber ich finde, weißt du, guck mal, da sind wir einfach Buddy. Du kannst mich ja nachts wecken und du brauchst mir ja nicht, ich frag dir auch nicht mal, warum, ich komme mit. Und wenn, weißt du, es wird ja auch immer so, ja, sie sind nicht kritikfähig. Nee, pass mal auf. Das sage ich immer, weißt du, weil mein Beispiel, dein Launig ist bei mir, er prollte sich durch den Abend. Mhm. Früher sind die Zeitungsfritzen ja noch bei mir erschienen. Dann waren die ersten zwei Minuten da, hatten den Anorak noch an, weil sie tragen auch keine Regenjacke. Das sind nämlich Jungs, die haben Anoraks. Und haben sich vors Publikum gestellt und haben Fotos gemacht, damit keiner was sehen konnte, sind dann gegangen und haben dann in ihrer Kritik, ja, er prollte sich durch den Arm, als Dennis aushört, waren aber gar nicht da, sondern waren nur einfach da, um mir Fotos zu schießen. Mhm. Und haben auch angeblich ein Interview mitgeführt, was ich nie gesagt habe. So, und am Anfang, das regt mich heute noch auf.
Merkt man.
Es geht nicht darum, jemand Kritik zu machen, aber weißt du was? Entweder schreibst du nichts oder schreibst auch, warum du das persönlich nicht gut findest, damit ich dich auch greifen kann. Weil wenn man sich zum Beispiel, es gibt so ein Portal, muss man jetzt nicht erwähnen hier, wie es heißt, DWDL. ich habe einmal so einen
Lesen
Redakteur.
Lesen alle.
Das habe ich aber irgendwann mal, als ich meinen Redakteur durch Zufall bei der Berlinale kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob du Simpsons kennst. Mhm. Die Comicbuchverkäufer.
einen übergewichtigen, halbglatzigen, aber trotzdem immer noch stehengebliebenen mit Dings und sagt, das ist alles scheiße, weißt aber, hat kein Privatleben und weiß ganz genau, wenn du was Negatives sagst, wirst du gehört. Wenn du einfach wie die anderen 10 sagst, war schön, wirst du nicht gehört. So ein Typ war das. Mhm. Wo ich mir denke, du hast mal von Fernsehen gar keine Ahnung. Du weißt noch nicht mal, wer Tommy Orner ist. Du weißt nicht, was, du weißt gar nichts. Du erzählst, du machst Fernsehkritik? Du, bitte nicht, du bist eine Beleidigung. Ich brauche das den Scheiß nie wieder zu lesen. Mhm. Du wagst es, was über Quoten zu erzählen und das. Und jeder liest das und da sind Arbeitsplätze von abhängig. Halt's Maul. Halt's Maul. Ich finde es eine Unverschämtheit, ja. Mhm. So, das ist wie einer, der kein Arzt ist und was mit einmal was erzählt, was wir alles tun müssen. Mhm. Das ist, weißt du, wo ja Hirschhausen sich auch drüber aufregt, zu Recht.
Mhm. Ja.
Ja. Also übrigens auch eine Dute, der Dokumentation hatten wir in der letzten Folge, habe ich nämlich vergessen zu erzählen, dass dieses Deepfake-Dings, was Herr Hirschhausen gemacht hat, das fand ich sehr, sehr gut. Sorry. Aber nur, weißt du, und dann wagt es jemand, mein Freund Sven Pistor, dazu in einem renommierten, wir reden vom Spiegel, wir beobachten ja alles, wir sind hier, ihr müsst uns unbedingt zuhören.
Der ist ja nur ein Halbsatz, Nebensatz. Aber alle lesen es.
Ja, was ist eben dieser nur Halbsatz? Dann mach doch bitte eine Passage, ja, genau. Warum du es kacke findest, Alter. Damit wir als Lehrer, als Dings zu sagen, finde ich überhaupt nicht.
Aber man könnte ja auch sagen, hör mal, Stichwort.
Meld dich bei uns, pass mal auf hier, Redaktion @ hier, kein Ratgeber, du Otto. Dann können wir das mal klären.
Es ging ja gar nicht um mich da, es ging um den Nachruf in dem Fall.
Ja eben,
um die Würdigung eines Lebens. Also es ist völlig deplatziert. Also sagen wir so, das erbärmlich, um ehrlich zu sein. Aber gut, das als kleine Replik. Aber weißt du, deswegen, dem davon, ich finde, dem sollte man keinen Raum geben, weil sonst wirst du unglücklich, wenn du dich da vom Urteil anderer komplett abhängig machst. Von jeder. Leben,
ne? Das ist eben das Ding, warum wir auch, was ich erzählt habe, warum ich jetzt bei Instagram und so, ja, mir hat ja mal wieder ein Fachmann gesagt, so, ja, du kriegst mir viel mehr Rating und du kriegst viel mehr Traffic und dieses ganze Blatt, du musst alle Kommentare, musst du wieder reposten und kommentieren und machen und tun und so. Aber ich habe es ja schon mal in einem Ding gesagt. Bitte habt da, weil ich habe auch Reaktionen darauf, was ich im Podcast gesagt habe, dass ich gesagt habe, dann ja, da schreibt dann irgend so ein Spacko immer noch nicht lustig und ich reg mich darüber auf und wird am liebsten blablabla, habe ich damals ja gesagt. Dann hat mir einer gesagt, ja, warum hast du das denn gesagt? Und wir müssen uns der Sache doch stellen, Augen auf bei der Berufswahl. Sag ich, nein. Warum muss ich denn? Warum muss ich das? Ja. Warum muss ich alles lesen? Warum? Weil derjenige sagt noch nicht mal seinen Namen. Er kennt meinen Namen. Ja. Warum, wenn sich jemand sagt, hören Sie mal, das fand ich nicht gut, hatte ich ja auch schon mal als Feedback bei Switch Reloaded. Nicht ich direkt, sondern es war eine Nachrichtensprecherin, die eine Kollegin hat die nachgemacht und bei einem zufälliger Begegnung sagt, ich will Ihnen nur mal sagen, dass ich einen sehr schweren Job habe und was Sie da nachgemacht haben, das finde ich nicht in Ordnung. Da konnte man voll mit umgehen und da hat sich die Kollegin auch gesagt, entschuldigen Sie, aber das ist eine Parodie. Haben sich die ganzen Sendungen mal angeguckt. Ja, ich habe nur den Ausschnitt gesehen. Ja, dann gebe ich Ihnen den Tipp. Gucken Sie sich doch mal alles an, damit Sie wissen, dass es komplett Parodie ist. So. Ja. Dann kann man sich auseinandersetzen und dann muss man ja nicht trotzdem nicht Freunde werden, aber dann kann man ja. Aber einfach nur sowas zu schreiben, finde ich.
Ja, das ist aber das, klar, das kommt dann aber aus der Hecke.
Die Leute nicht.
Und sowas gibt's, aber sowas gibt's immer wieder im Leben. Es gibt's, das ist ein steter Begleiter, wenn du in der Öffentlichkeit arbeitest, dann musst du einen Umgang damit finden. Ich reg mich da immer weniger drüber auf, aber das war schon so ein Ding, wo ich dachte, ach ja, sag's mal, dass es einfach auch unfair ist. Aber
ist auch Gelaber, was du mit Produzenten zum Beispiel hast, wenn du zum Beispiel in einem Format mitmachst, wo der Produzent sagt, ja, die kriegen unsere Texte, die sagen die auf und mehr nicht. Mhm. Nee, die wissen ja die Reaktion nicht. Die wissen ja nicht, dass du eine Morddrohung kriegst. Du weißt ja nicht, dass du dann für die ganze Sendung mit einmal stehst. Das ist eigentlich für eine politische Aussage. Ja. Und die meinen immer noch, du verdienst genug Geld, obwohl es die kleinste Gage ist, die du überhaupt kriegst und sowas. Und das muss aber immer selbst, weil du hast keine Lobby. Wenn du, wenn du als Künstler unterwegs bist, hast du keine Lobby, weil sich halt einfach ein paar, in der Öffentlichkeit, die wissen, wie das funktioniert. Dieses ganze Business. Das Business funktioniert ja so, dass du besetzt wirst, wenn du auch aneckst, auch im Internet oder da, oder hast, bringst dein Privatleben nach vorne oder hier oder hast die 10. Nase im Gesicht und keine Ahnung was. Aber wenn du jetzt eher so zweite Reihe bist oder dich immer zurückhältst, auch gerade wenn du nur willst, dass das für dich spricht, was du machst, was du darstellst und nicht dein Charakter oder sonst, aber auch vor allem dein beschissener Charakter. Mhm. Dadurch kriegst du ja Lobby. Du hast Lobby, dadurch sagen andere, ja, wenn wir den da und da mitspielen lassen oder wenn der in der Sendung doch sitzt, dann gucken die Leute zu, weil das ein Arschloch ist. So, weißt du? Also das wissen die Leute ja alle nicht.
Und das ist das, was mich dann so fuchsig macht, wo ich mir aber, um dann den Kreis jetzt zu schließen, warum ich das erzähle, wo du mich fragst, ja, wenn man mich jetzt zum Beispiel fragen würde, würde ich das jetzt wieder so tun, weiß ich nicht, weil ich habe mir sehr viel Ärger dadurch eingebracht und bin dann an manchen Stellen nicht weitergekommen. Aber letztendlich, wenn ich mal fertig bin mit dem Ding oder würde jetzt heute aufhören, würde ich sagen, ich kann in den Spiegel gucken, Charakter, ja. Ist für mich alles in Ordnung.
Da würde ich
du auch machst sagen. Das nicht launig.
Danke. Nee, ich glaube auch, dass man bei sich selber bleibt.
Spiegel, ey, wer liest schon den Spiegel?
Bei sich selber bleiben. Da, das ist, glaube ich, vielleicht jetzt so das Ding, mit dem ich da rausreite. Mario, weil du dich mit dem Thema auch viel beschäftigt hast in all seinen Facetten, Charakterbildung, bababab. Ich habe gesagt, lass uns mal drüber reden. Ist ja jetzt wieder in alle möglichen Richtungen gegangen, was ich auch total schätze und schön finde. Hast du den Eindruck, dass das in etwa besprochen wurde, was ursprünglich, würdest du sagen, du nickst? Wunderbar. Hast du noch einen Gruß aus der Küche?
Ja, natürlich haben wir wieder einen Gruß aus der Küche. Und witzigerweise geht es um was komplett anderes. Die Miriam aus Bochum möchte von euch wissen, beim Thema Nachhaltigkeit ist ja meistens von ökologischem Fußabdruck die Rede. Also davon, wie viel Schaden wir durch Konsum, Reisen, Energieverbrauch und generell im Alltag hinterlassen. Sie findet aber den Gedanken viel schöner, nicht nur einen möglichst kleinen Fußabdruck zu haben, sondern auch einen Fingerabdruck zu hinterlassen. Deshalb die Frage an euch, was bedeutet für euch Nachhaltigkeit? Geht es euch eher darum, weniger kaputt zu machen oder auch darum, bewusster etwas Gutes zu hinterlassen?
Oh, boah. Wir haben eben über Verbrenner und E-Autos diskutiert.
Also für die Allgemeinheit, für die Leute in unserem Umfeld, für unsere Familien, ja. Das ist immer eine große Frage.
Ey. Also dass man was hinterlässt. Also ich würde also diese Umweltthematik, die ist natürlich, das ist boah, so eine Legacy, so ein Vermächtnis, glaube ich. Da gehe ich voll mit, dass also der Fingerabdruck, da habe ich schon Lust, etwas Gutes zu hinterlassen. Und dann finde ich schon. Das
auch als Beispiel mein Vater. Mein Vater, ne?
Ja.
Der hat einen bis heute, der ist ja jetzt, glaube ich, schon 12 Jahre tot. Bis heute hat er einen anderen Fußabdruck hinterlassen. Und zwar, egal wo ich hinkomme, und jeder hat ihn gekannt, sagt, was für ein Funskerl.
Ach ja?
So ein Fußabdruck. Das ist so mein Träumchen, dass die Leute sagen, ey, das war ein netter Typ.
Ja.
Der hat mich irgendwo weitergebracht oder der hat mich wenigstens mal zum Lachen gebracht.
Ja.
Das ist zum Beispiel was, wo ich sag, das wäre sehr schön, wenn die Leute das sagen würden.
Ja.
Und die sagen so, oder aber und dann auch vergessen, man kriegt von ihm nicht noch Geld.
Ja, da gehe ich mit.
Ist das nicht auch nachhaltig?
Das ist im gewissen Sinne nachhaltig. Du, das fängt ja an. Ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt nur noch Fahrrad fahren würde, ja, dann würden ja trotzdem Gummireifen produziert. Und ein Metallrahmen würde da unter Aufbringung größter Hitze hergestellt. Mit anderen Worten, es geht natürlich darum, so klein wie möglich diesen Fußabdruck zu haben. Und das ist natürlich etwas, ja, ich fahre Auto, ja, ich fliege, ja, ich fühle mich damit nicht gut. Ich mache immer am Ende des Jahres gleiche ich da diese CO2-Dinger aus, ne, und kriege da wieder aber meine Meilen gut geschrieben, um noch wieder mehr fliegen zu können. Es ist total schwierig, finde ich, nachhaltig zu leben. Man kann es versuchen. Und auf der anderen Seite, wenn du nach Amerika fährst, weißt du, wir bringen hier unsere Dosen weg und Plastikflaschen, alles geht, dann wird dann doch wieder verwendet. In Amerika ist das völlig egal. Wenn du so ein bisschen in der Welt unterwegs bist oder fährst da in Länder, die Müll kaufen von Industrienationen wie Deutschland und dann werden die dabei einfach ins Meer gekippt. Also man verlagert die Probleme irgendwo hin, wo man sie persönlich selber nicht sieht. Da kannst du einfach nur drüber verzweifeln. Und man kann nur bei sich selber anfangen, zu sagen, ich nutze vielleicht die Welt mit ihren Ressourcen, aber versuche sie so schonend wie möglich zu nutzen. Das ist so mein Gedanke. Weil sonst, Stichwort glücklich und bei sich sein, ne, das ist ja auch ein Teil dieser Folge. Boah, wenn ich das Thema jetzt für mich aufmache, also ich versuche das natürlich so gut wie möglich zu leben, aber das Leid der Welt und die Umweltzerstörung, die kann ich nicht in mir selber lösen. Ich kann nur gut handeln, aber wenn ich dieses Dilemma in meine Seele reinlasse, dann werde ich unglücklich. Versteht ihr, was ich meine?
Mhm, absolut. Vor allem verstehe ich auch, dass dieses Thema ist so. Die Frage ist ja gut.
Ja.
Aber man hat selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei der Beantwortung habe ich schon Probleme damit, sie kurz zu beantworten, damit es nicht, ja, damit es nicht zu sehr falsch rüberkommt, weil wo fängt das an? Weil das ist so ein großes Thema. Wir sind ja immer schnell bei diesen großen Dingen. Reisen, Autofahren, man hakt es immer, aber es ist ein kleines Ding, ein Internetkonsum. Wie oft ChatGPT ist jetzt das die KI, ja. Wie viel ja. da jetzt nochmal an Stimmt. Energie gebraucht wird.
Jede Rechnerleistung.
Frage, allein wenn man mal was googelt. Dann kommt nochmal auch das, ich habe einen sehr bekannten Produzenten mal gefragt, was war am Wochenende. Damals war so Fridays for Future total angesagt. Und der sagte so, ja, das ist meinen Kindern total wichtig, dass sie das machen, der redet so, dass sie das total wichtig machen. Und die sind bei uns zu Hause und die wohnen wirklich sehr wohlhabend. Und der sagt, wir machen auch ein Event Happening zusammen, wir basteln die ganzen Schilder auch und so, ne? Und ich so, echt, wie machst du das? Ja, haben wir bei Amazon, da gibt's also erstmal bei Amazon bestellt und dann Kabelbinder hier und so und dann fährt er und dann sag ich, ja und dann ja, und dann war ja auch kalt und dann fahre ich die Kinder auch hin. Ich so, sag mal, fährst du nicht in G63 AMG? Ja, ja. Und dann stelle ich mich daneben, lasse den Motor laufen und so, dann winke ich immer. Also das so, dieses, aber er hat mir die Story so verpackt und ich habe immer mit den Zwischenfragen, irgendwann wird er sauer, ich habe es ja dann lieber sein lassen. Und ich fand das ist, gibt halt immer, und ich glaube, dass mit Humor, ich war auch mal bei so einer Podiumsdiskussion und habe gesagt, ey Leute, lass uns doch mal ein bisschen über uns lachen und dann uns doch mal selber fragen, bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen, ich bin jetzt hier ich fahre den ganzen Tag nur Fahrrad. Und habe mir eine Weste gekauft, wo ein Meter Abstand, Ausrufezeichen und Dings. Aber nur weil ich jetzt vielleicht gerade in Rente bin und bin aber fast 20 Jahre lang über die Autobahn als Vertreter gefahren und bin aber jetzt, weil ich jetzt Fahrradfahrer bin, ja. bin ich jetzt hier die Polizei. Ja. So, lass uns doch alle mal mit einem gewissen Humor dran gehen. Und ich finde es super, wenn jeder sagt, ich gucke im Privaten selber, dass ich was eingeschränkt bekomme und dabei erstmal das Bewusstsein. Ja. So, weil jeder Amazon-Mann und der klingelt bei uns, ist ein bestelltes Paket, wo wir früher hingefahren sind. Auch vielleicht mit dem Auto, aber vielleicht auch mal eine Passage gegangen, es gibt keine Geschäfte mehr, es gibt keine Arbeit. Müssen wir alles bestellen, müssen wir wirklich alles bestellen. Ne? Und da fange ich ja selber an, weil ich habe eben oder einem anderen gesagt, ja, ich bestellt auch mal Getränke. So, man ist ja früher selber hingegangen und hat was geholt.
Komplexes Thema. Danke für die Frage. Wenn ihr weitere Fragen an Martin und mich und Mario habt, dann nutzt bitte die Mailadresse redaktion@diekeinratgeber.de. Kommentiert alles, was ihr wollt und liked es und empfehlt es weiter. Und wie war das nochmal? Wann treten wir auf? 4. Dezember? Winterberg?
Dezember. Das passt schon wieder, das Lied.
Wow. Da müssen wir bald die Tickets in den Verkauf schicken, oder?
Ja. Und das Tolle ist, weil ihr merkt ja unser Podcast, wir hauen halt einfach immer raus, wir lassen auch Fehler drin und so weiter. Wir basteln gerade an dem Termin, aber merkt euch den Termin schon mal.
Also 4. Dezember mit Bleistift.
Mit zart wie auf dem Bleistift. Aber wenn dann werden wir ganz schön viel Werbung dafür machen, weil und das ist das Tolle bei unserem Projektchen. Wenn es nachher 10 Leute sind, 10 Leute, aber die sind für uns gekommen. Das ist immer das, was ich versuche, auch wenn ich mal von Kollegen angesprochen werde, die wissen, dass ich mit dem Thema sehr gesund umgehe, weil wenn es mal nicht so gut verkauft ist, und das ist für viele ein Problem, weil du dich so durch so einen Abend und wenn eine Halle vielleicht nur halb voll ist, und ich sage, ihr müsst immer nur an die Leute denken, die dort sitzen und das Ticket gekauft haben und nicht an die nicht gekommen sind, weil die freuen sich voll, dich zu sehen. Mhm. Du musst so spielen, als ob du im Madison Square Garden stehst. Mhm. Das amerikanische Prinzip. Wenn du durch die U-Bahn gehst und da steht einer mit der Gitarre und gibt Vollgas, obwohl keiner zuhört und nur im Vorbeigehen, sondern die spielen alle für den Madison Square Garden. Ja, so, das ist die, hol dir die Freude und wenn die Leute da sind, nachher stehen, dann hast du alles erreicht. So.
Die Welt ist eine Bühne. Die Welt ist eine Bühne.
Mario Longo mit seinem neuen Song Die Welt
ist eine Bühne.
Quintano Sano, la Welt Antone.
Tschüss, sagen der Martin.
Und der Svenne Pistore.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.